Also jetzt nochmal, hi ihr Lieben. Schön bei euch zu sein. Ich freue mich sehr über die Einladung, Yoshi. Und Nico hat mich eingeladen. Und ganz kurz eine kleine Anekdote zu Nico. Nico, den kenne ich schon viel länger, als er mich überhaupt kennt. Und zwar war das so, dass an meinem ersten Studientag auf dem theologischen Seminar ging ein Stick rum, der trug mit einem Ordner drauf und der Ordner trug den Namen Nico Strobel. Und ich habe mir den sofort auf meinen Computer gezogen. Und in diesem Ordner haben sich sämtliche Mitschriften für jede einzelne Unterrichtsstunde befunden, die noch auf mich zukommen sollte. Von daher, eine ganze Generation von Pastoren geht auf die Mitschriften von Nico Strobel zurück. Ja, er war sehr fleißig. Ich habe mich schon bei ihm bedankt. Ich meinte, Bruder, ohne dich wäre ich heute nicht hier. Naja. Jedenfalls, kommt, ich bete und dann gehen wir hinein ins Wort Gottes. Jesus, wir preisen dich über diesen herrlichen Sonntag. Wir danken dir, dass du anwesend bist und dass du nah bist und uns zu unseren Herzen reden wirst. Und Geist Gottes, wir beten, so mach unsere Herzen bereit für das Wort, dass wir nicht nur dein Wort hören, sondern heute Morgen die Gnade bekommen, dein Wort zu tun. Im Namen Jesu. Amen. Hey, ich will mit dir über ein Thema reden, das sehr relevant ist in unseren Tagen, und zwar darüber, was kannst du tun in deinem Leben, wenn es eigentlich nichts mehr gibt, was du tun kannst. Okay, wie wirst du mit deinem Leben und mit deinem Glauben reagieren, wenn Dinge ganz anders kommen als gedacht? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber anders als gedacht überschreibt so die letzten 13, 14 Monate meines Lebens. So, ich bin jemand, der in der Regel eigentlich gerne plant und gerne eine Ahnung davon hat, wo es so hingeht. Und das muss ich alles einfach immer wieder über Haufen werfen. So, ne? Also es gibt gar keinerlei Gewissheit. Da draußen herrscht das absolute Chaos und die Frage ist, okay, was macht das mit unserem Glauben? Was tun wir als Christen, wenn wir in diese Situation kommen, dass Dinge einfach anders laufen, auch als wir jetzt meinen, unser Glaube uns eigentlich führen müsste? Ne, als Kinder Gottes, Menschen, die wir so Jesus vertrauen und wissen, dass er da ist und auf uns Acht hat. So, was tun wir, wenn das irgendwie wahr scheint im Leben von anderen Menschen, aber es so aussieht, als würde das an uns gerade vorbeigehen? Und ich weiß, ich werde heute nicht allein sein, dir wird es auch so gehen, und wir wollen heute gemeinsam lernen aus einer Geschichte, die du in deiner Bibel findest, in der Apostelgeschichte 16, und zwar, wo Paulus und Silas ins Gefängnis kommen. Ich gebe dir ganz kurz ein bisschen Kontext, weil der Kontext macht die Geschichte so spannend. Wir müssen verstehen, warum sind die Jungs im Gefängnis. Paulus hatte in der Nacht eine Vision, er solle nach Mazedonien gehen, um dort den Menschen das Evangelium zu bringen. Okay, am nächsten Tag packt Paulus seine Klamotten und er nimmt ein paar seiner Kumpels und sie machen sich auf den Weg nach Mazedonien und kommen in eine Stadt namens Philippi. Und in Philippi tut er das, was er am besten kann. Er hat Menschen lieb, er predigt und tatsächlich Menschen bekehren sich. Zuallererst eine Geschäftsfrau, Lydia. Hier die erste Christin Europas. Echt der Hammer. Also sie bekehrt sich und sie lässt sich taufen und ihr ganzes Haus, also alle ihre Mitglieder, die ganze Familienclan entscheidet sich für ein Leben mit Jesus. Und das ist unglaublich ermutigend. Ich meine, du kommst in so eine Stadt, fängst an zu predigen und das passiert. Und Paulus wird super ermutigt gewesen sein über diese Tatsache, dass Lydia nun glaubt. Es geht weiter, sie predigen weiter und ein junges Mädchen bekehrt sich. Und zwar erklärt uns die Bibel, dass dieses Mädchen einen dämonischen Geist in sich wohnen hatte, der ihr die Fähigkeit gab, die Zukunft vorherzusagen. Okay, Paulus geht zu ihr hin und treibt diesen dämonischen Geist aus dem Mädchen aus. Sie wird frei, absolutes Wunder. Das zweite Teil der neu gegründeten Freikristengemeinde Bielefeld ist nun am Start. So, ne? Also, Philippi, nicht Bielefeld. Wir sind in Philippi. Okay. Absolut ein erstaunlicher, sehr ermutigender Dienst. Nur, dass nun alles anders kommt als gedacht. Die Männer, die dieses junge Mädchen besaßen, stellen nun fest, dass mit ihr kein Geld mehr zu verdienen ist. Also schnappen sie sich ein paar Leute, sie bilden einen wütenden Mob, sie bringen falsche Anklang vor, verprügeln Paulus und Silas mit den Stöckern und schmeißen sie ins Gefängnis. Okay, wir lesen mal, wenn du deine Bibel am Start hast, in Apostelgeschichte 16, Vers 23. Nachdem man ihnen eine große Zahl von Schlägen gegeben hatte, ließen die Prätoren sie ins Gefängnis werfen und wiesen den Gefängnisaufsehern an, sie scharf zu bewachen. Das tat dieser dann auch. Er sperrte die Beine in die hinterste Zelle des Gefängnisses und schloss ihre Füße in den Block. Okay, herzlich willkommen in Philippi. Ich meine, wie frustrierend ist das? Es ist anders als gedacht. Wäre ich Paulus, ich hätte so meine Fragen gehabt an Gott in diesem Moment. Ich meine, du gehst los und du tust genau das, was Gott von dir wollte. Du bist unterwegs im Auftrag des Herrn. Der Paulus, ich meine, wenn du irgendwie sündigst und so richtig echt die Sau rauslässt und dann in Schwierigkeiten gerätst, dann müsstest du ja denken, okay, das ist irgendwie nachzuvollziehen. Aber der Typ hat einfach getan, was Gott von ihm wollte. Okay, er war mit 100%ig im Willen Gottes und landet mit Stöckern geschlagen im hintersten Gefängnis, das größten Gefängnis der Zeit, so, ne? Ich meine, was passiert da? Man fragt sich schon, Gott, wo bist du in meinem Leben? Wie kann es sein, dass ich jetzt in so einer starken Krise bin? So, wie kann es sein, dass ich glaube an dich, ich folge dir nach, ich liebe dich, aber nichts scheint gerade richtig zu laufen? Und da sind wir doch alle irgendwie bei Paulus. Wir kommen doch immer wieder so an diesen Punkt in unserem Leben, wo wir uns fragen, Gott, okay, ich bin mir nicht sicher, bist du noch da? Hast du es wirklich noch in deiner Hand? Gerade in dieser Krise so, ne? Gott, ich vertraue dir ja, aber es ist so schwierig, dich klar zu sehen. Und dann ist da Silas. Silas ist so ein bisschen der stille Held der Geschichte. Okay, Silas ist einfach nur im Knast, weil er zu seinem Freund Paulus gehalten hat. Silas ist so ein bisschen der Samwise Gamgee von Herr der Ringe. So, Frodo hatte die Vision, Frodo hatte den Auftrag, aber Sam blieb an seiner Seite. Das ist Silas quasi in der Apostelgeschichte. So, er ist einfach nur im Gefängnis, weil sein Kumpel Probleme hatte. Und einige von uns können sich vielleicht damit identifizieren. Du hast Probleme in deinem Leben, weil jemand anderes Probleme hat. Es sind nicht deine Probleme, aber du bist in Schwierigkeiten gekommen, weil jemand anderes etwas Schwieriges erlebt. Und ich will mit dir ganz kurz darüber sprechen, was kannst du in diesen Situationen tun? Was tust du, wenn alles anders kommt, als du gedacht hast? Weil sie sind festgekettet, sie können sich nicht rausreden, sie können sich nicht freibuddeln, ihr Leben ist angekettet an diesem Boden und auch ihr Dienst und alles, was Gott wohl mit ihnen vorhat, ist gerade festgekettet. Was tust du in so einem Fall mit deinem Leben? Schaut mal, in Vers 25 lesen wir, gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas, sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Okay, das war der Moment, der alles änderte. Und ich habe drei Dinge für dich, die du tun kannst, wenn du nichts mehr tun kannst. Das allererste ist, erinnere dich. Okay, der Text sagt, sie beteten und priesen Gott mit Lobliedern. Jetzt müssen wir uns doch mal die Frage stellen, warum machen die das? Ich meine, Gott hat ja gar nichts getan. Es ist ja gar kein Wunder passiert. Weiterhin sind sie im Gefängnis. Weiterhin tun die Striemen am Rücken unglaublich doll weh. Weiterhin sieht es gar nicht so aus, als würde sich die Lage irgendwie bessern. Warum preisen sie Gott mit Lobliedern? Hätte Gott sie befreit, wären Engel gekommen oder sonst irgendwas passiert, dann würden wir das ja verstehen. Aber warum preisen sie Gott in diesem Moment mit Lobliedern? Ich will dir sagen, in deiner Krise und in deinem Gefängnis, egal wie es heißt und egal was gerade in deinem Leben los ist, du musst die eine Sache tun, du musst dich erinnern. Du musst dich erinnern in deiner Krise daran, wer Jesus ist und was er bereits für dich getan hat. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, wie kann Paulus denn da mitten in der Nacht singen? Ich meine, ohne Liederbuch, ohne PowerPoint, Beamer, Folien, Zeugs. Ganz einfach, er musste sich erinnern. Er hat sich erinnert an Lieder, die er tagsüber gelernt hat. Und deshalb hat er Lieder in der Nacht zum Singen. Ich meine, wie würde ich predigen, wenn mein Teil hier jetzt ausgeht? Ich müsste mich erinnern. So, ich würde diese Predigt dann nicht mehr mit meinen Augen sehen, aber ich brauche sie gar nicht so richtig mit meinen Augen sehen, weil sie ist in meinem Herzen. Sie ist da drinne irgendwo. Weißt du, und genauso musst du in deinem Gefängnis handeln. Du musst sagen, hey, ich muss mich erinnern an die Güte und Treue Gottes in meinem Leben. Paulus und Silas mussten sich erinnern, in dem Moment, wo sie in diesem Gefängnis saßen und festgekettet waren, haben sie sich erinnert an das, was sie tagsüber über Jesus gelernt haben. Nämlich, dass er immer treu ist, dass er immer da ist, dass er immer allmächtig ist, dass er niemals zu spät kommt, dass er spätestens pünktlich ist. All diese Dinge wussten sie am Tag über Gott und in der Nacht, wo sie es nicht gesehen haben, mussten sie sich daran erinnern. Okay, sie in ihren Umständen, als sie Jesus nicht offensichtlich etwas haben tun sehen, mussten sie mit dem Herzen sehen. Und das musst du tun. In deinem Gefängnis, du musst eine Pause machen und sagen, hey, das, was ich hier sehe, das ist nicht alles. Das ist nicht der ganze Teil dieser Geschichte, sondern das Jesus. Wisst ihr, unser Glaube basiert nicht auf veränderten Umständen. Wir vertrauen nicht veränderten Umständen. Wir vertrauen Jesus. Unsere Hoffnung liegt nicht auf veränderten Umständen. Wisst ihr, veränderte Umstände, wir freuen uns über veränderte Umstände, aber darin liegt nicht, unsere Hoffnung liegt in Jesus. Okay, wir vertrauen einem Gott und nicht veränderten Umständen in unserem Leben. Und dort müssen wir hinkommen, dass wir sagen, hey, ich erinnere mich an das. Der Psalmist fordert seine Seele auf im Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünde vergibt und heilt all deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der dein Alter mit Guten sättigt. Hey, weil diese Dinge am Tag wahr sind, musst du am Abend, wenn du sie nicht siehst, das über deinem Leben ausbeten, das über deinem Leben aussingen. Weil Gott wird auch auftauchen, wenn du ihn nicht siehst. Und schaut mal, was nun passiert in Vers 26. Plötzlich, ne, als sie sich erinnerten und anbeteten, bebte die Erde so heftig, dass das ganze Gefängnis bis in die Grundmauern erschüttert wurde. Alle Türen sprangen auf und die Ketten der Gefangenen fielen ab. Okay, Paulus und Silas sind dort im Gefängnis und sie erinnern sich an die Treue und die Güte Gottes. Wisst ihr, sie ließen es nicht zu, dass das Gefängnis ihren Glauben erschütterte, sondern sie erschütterten mit ihrem Glauben das Gefängnis. Du darfst in deiner Krise es nicht zulassen, dass die Krise deinen Glauben erschüttert, sondern du musst Jesus so sehr vor Augen haben, so sehr im Herzen tragen, so verbunden mit ihm sein, dass deine Verbindung zu ihm deine Krise erschüttert. Und genau das passiert hier. Okay? Sie vertrauen, sie singen, sie glauben, sie beten an und in dem Moment, wo sie anbeten, bebt die Erde. Und das ist ein Muster, das wir in der Bibel finden. So dass Gott, ich stelle mir das so vor, ne, sie sitzen da und sie singen so, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Okay, und sie fangen an und der Lobpreis geht hoch zu Gott. Ne, und die Bibel erklärt uns, dass die Erde der Schemel seiner Füße ist. Das heißt, Gott hat seine Füße auf der Erde. Und in dem Moment, wo du anfängst, Gott anzubeten, fängt sein Fuß an zu wippen. So, ne? Und das ist der Moment, hey, wo dein Gefängnis anfangen wird zu beben. Das ist der Moment, wenn du anfängst, Gott heraus aus deiner Not zu preisen und heraus aus deinen Umständen zu preisen. Und wenn du ihm trotzdem glaubst, auch wenn alles gegen dich spricht, das ist der Moment, wo Gottes Fuß anfängt zu wippen. Okay, und die Dinge in deinem Leben ein bisschen in Bewegung kommen. Wir sehen das im Alten Testament, dass Jonathan mit seinem Waffenträger unterwegs. Und da ist dieses Heer der Philister. Und Jonathan sagt auch tatsächlich zu seinem Waffenträger, hey komm, wir gehen, machen die fertig. Der Waffenträger guckt ihn an und Jonathan sagt zu ihm, hey, Gott kann uns helfen, egal ob wir viele sind oder weniger. Und die Bibel erzählt uns, dass die Erde dann bebte. Weil Gott begeistert ist von so einem Glauben. Weil da endlich jemand ist, der ihm richtig was zutraut. Weil da endlich jemand ist, der vertraut und wirklich an seine Größe glaubt. Wir lesen in der Apostelgeschichte 4, dass die Kirche zusammen ist zum Beten. Und sie strecken sich aus und sagen, Herr Jesus, gib, dass wir diese Welt erreichen, dass Zeichen und Wunder geschehen. Und wisst ihr, was die Apostelgeschichte uns erzählt? Da bebte die Städte, wo sie versammelt waren. Weil da Leute in Erwartung waren, weil Menschen glaubten und vertrauten der Güte und Treue Gottes. Und das solltest du dir nicht nehmen lassen. Sondern erinnere dich. Und das Zweite, was ich dir sagen will, ist, mache Lobpreis zum Soundtrack deiner Gefangenschaft. Okay, entscheide dich anzubeten. Es ist eine Entscheidung, die du triffst in deinem Leben. Okay, ist es anstrengend? Ja. Tut es weh? Ja. Sind da Tränen? Ja. Ist die Situation schwierig? Ja. Kannst du anbeten? Unbedingt, du sollst anbeten. Du müsstest dich, die Bibel erzählt uns in dieser Geschichte, es ist Mitternacht. Ich liebe das. Weil Mitternacht liegt immer im Auge des Betrachters. Du kannst auf deine Uhr schauen und sagen, es ist Mitternacht und du kannst zu zwei völlig unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Die Sorgen und Zweifel in meinem Leben und wahrscheinlich auch in deinem sagen, okay, Mitternacht ist der letzte Moment des Tages. Ich habe alles getan, ich habe lange geglaubt, es ist Mitternacht, Gott ist nicht aufgetaucht, es ist zu spät, es ist Mitternacht. Aber der Glaube in uns sagt, hey, Mitternacht ist der Beginn eines neuen Tages. Okay, der Glaube schaut Mitternacht auf die Uhr und sagt, preis dem Herrn, nicht mehr lang und die Sonne geht auf. Wirklich, ich spüre schon, wie es so lange, ein neuer Tag bricht an. So, der Glaube schaut auf die Uhr und sagt, wow, nicht mehr lange und Gott wird auftauchen. Ist er ganz sicher, er wird auftauchen, weil es ein neuer Tag hat angebrochen. Schaut mal, was wir lesen in Klagelieder 3. Die Güte des Herrn hat kein Ende, sein Erbarmen hört niemals auf. Sie ist neu jeden Morgen. Groß ist deine Treue, o Herr. Darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist alles, was ich brauche. Denn der Herr ist gut zu dem, der ihm vertraut und ihn von ganzem Herzen sucht. Darum ist es das Beste, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn zu warten. Geduldig zu warten, dass Gott auftaucht. Weißt du, wenn es Mitternacht jetzt gerade in deinem Leben ist, und ich weiß, dass einigen von uns so geht, ich weiß, sämtliche Statistiken sagen, dass es den meisten von uns so geht, dass wir innen drin verzweifelt sind und dass wir irgendwie kurz davor sind, den Hut an den Nagel zu hängen. So, ne? Lass mich dir mal was sagen. Dein letztes Kapitel wurde noch nicht geschrieben. Hey, die Geschichte ist noch nicht vorbei. Weißt du, Gott kann noch und er wird noch auftauchen. Und das wird wahr werden in deinem Leben. Gott wird auftauchen. Und das mein Leben und das, was meine Frau und ich erleben, immer wieder ist ein Zeugnis dafür, dass Gott auftauchen wird. Ich kann dir Geschichte und mal Geschichte in meinem Leben erklären und erzählen, wo es immer spät war, aber Gott kam immer spätestens pünktlich. Echt, mein Leben ist ein großes Zeugnis der Treue Gottes. Und ich will dir so, ich bin zwar nicht dein Pastor, aber ich bin ein Pastor. Und mein Herz schlägt für dich. So, ne? Ey, du musst Gott vertrauen. Dein Buch ist noch nicht zu Ende geschrieben. Gott kann immer noch die Geschichte wenden. Er kann immer noch auftauchen. Das heißt, lass es nicht zu, dass dein Lobpreis genommen wird. Weil weißt du, pass auf, der Grund, warum wir uns Sorgen machen, ist ganz einfach. Der einzige Grund, warum du dir Sorgen machst in deinem Leben, ist, weil deine Sorgen größer sind als dein Gott. Und Lobpreis macht Folgendes. Wenn du anbetest, wenn du dich entscheidest, Gott zu suchen und seinen Namen groß machst, was dann passiert, ist Folgendes. Deine Sorgen werden kleiner und dein Gott ist größer. Deine Sorgen werden kleiner und dein Gott wird größer. Deine Sorgen werden kleiner und dein Gott wird größer. Und je mehr du anbetest und je mehr du in sein Wort gehst und je mehr du betest und je mehr Zeit du mit ihm verbringst, umso kleiner werden seine Sorgen, umso größer wird dein Gott. Und deine Sorgen werden kleiner und dein Gott wird größer. Weißt du, warum David der Einzige war, der Goliath umhauen konnte? Weil er der Einzige war im gesamten Volk, der gesehen hat, dass sein Gott größer ist als der Riese. Das war der Grund, warum er losgegangen ist und Goliath umgenockt hat. So, weil er hat gesehen, was jeder andere nicht gesehen hat. Gott ist größer als der Riese. Weißt du, und das ist auch wahr in deinem Leben. Und deshalb ist Lobpreis so eine krasse Waffe, die wir haben. Weil Lobpreis bringt Dinge neu in Perspektive. Lobpreis zeigt dir neu, wie groß Gott ist und wie herrlich er ist und wie allmächtig er ist. Und dann tauchen deine Sorgen auf und du fragst dich, hey, ihr sollt mir Angst machen? Wirklich? Ich fürchte mich vor gar nichts. So, ne? Warum sollte ich mich vor irgendetwas sorgen? Weil mein Gott ist bei mir. Ich bin sein Kind. Er liebt mich. Er wird sich um mich kümmern. Von daher, bete an, damit diese Dinge in deinem Leben wieder in die richtige Perspektive kommen. Und es ist wirklich erstaunlich in unserer Geschichte, was passiert. Ich meine, Paulus und Silas tun das. Sie beten an, die Erde bebt, die Ketten fallen ab, die Türen gehen auf. Ein Wunder. Ne? Also es ist ein Wunder. Es ist eine Wundergeschichte. Und wir wissen alle ganz genau, was wir nun tun würden, wenn wir Paulus und Silas wären. Also mir wäre das klar, was ich nun tun würde. Ich würde die Beine in die Hand nehmen und abhauen. Die Verrückten würden mich nie wiedersehen. Gott hat mir ein Wunder geschenkt. Meine Ketten sind ab, die Türen sind auf. Tschüss Philippi, auf Nimmerwiedersehen. Aber wir sehen in unserer Geschichte, dass Paulus scheinbar besser im Predigen ist als in Gefängnisausbrüchen. Weil wir lesen das hier in Vers 27. Aus dem Schlaf gerissen sah der Gefängnisaufseher, dass die Zellentüren offen standen. Voller Schrecken zog er sein Schwert und wollte sich töten, weil er muss haften für diese Gefangenen. Denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Tu das nicht, rief da Paulus laut. Wir sind alle hier. Ja, und wir fragen uns, ja, warum? Paulus, warum um alles in der Welt seid ihr alle hier? Warum gehst du nicht stiften? Es scheint mir so, als wäre es nicht das größte Ziel von Paulus gewesen, das Gefängnis zu verlassen. Sonst wäre er ja gegangen. Es war scheinbar nicht das größte Ziel in seinem Leben, nicht diese Probleme zu haben. Weißt du, jeder Pastor auf dieser Erde hält dir gerne die Predigt. Es ist eine Predigt, die ist sehr leicht vorzubereiten und sie wird viel geklickt. Und zwar die Predigt darüber, drei Schritte, wie Gott die Ketten an deinen Füßen löst und die Türen deiner Gefängniszellen öffnet und du frei bist und rausgehen kannst. So, das ist eine tolle Predigt. Sie ermutigt uns alle sehr und ich ticke so in mir. Hey, hilf mir aus dem Gefängnis rauszukommen. Aber das ist nicht, wie die Geschichte hier zu Ende geht. Weil wir sehen ganz klar, die Türen stehen offen, aber Paulus bleibt. Warum? Guckt mal, ich habe euch mal eine Bibelstelle mitgebracht aus Philipper 1, Vers 20. Der gleiche Paulus, ein anderes Gefängnis. Wir lesen hier, ich hoffe inständig und bin zuversichtlich, dass ich während meiner Gefangenschaft nicht schwach werde und versage, sondern dass Christus wie bisher so auch jetzt durch mich bekannt gemacht und geehrt wird, sei es durch mein Leben oder durch meinen Tod. Wisst ihr, Paulus war hart drauf. Der hat gesagt, hey, ist mir völlig egal. Mein größtes Ziel ist nicht rauszukommen aus dem Gefängnis, sondern das größte Ziel meines Lebens ist, dass Menschen an mir Jesus erkennen. Dass Jesus bekannt gemacht wird, egal wo ich bin und in welcher Lage ich stecke. Mein Ziel ist nicht, ein angenehmes Leben zu haben, sondern mein Ziel ist, einer verlorenen Welt die Botschaft von Jesus Christus zu bringen. Wisst ihr, die Zellen gingen auf. Und das allererste, was Paulus gesehen hat, waren nicht die offenen Gefängnistüren, sondern die offenen Herzen der Menschen um sich herum. So die Krise, das Erdbeben ist da, diese gewaltigen Dinge passieren. Und das erste, was Paulus sieht, ist, hey, nicht nur mein Gefängnis wurde erschüttert, die Herzen der Menschen wurden erschüttert. Und Gott hat mich hierher gebracht, in dieses Gefängnis, in diese Krise, um Menschen zu leuchten, die mit mir hier sind. Und ich will dich so herausfordern, dir eine schwierige Frage zu stellen, und das ist der dritte Punkt, ich zeige ihn dir gleich vorher lesen in der Bibelstelle, dir die Frage zu stellen, hey Gott, wo ist hier Bestimmung in meinem Gefängnis? Schau mal, wir lesen in Vers 29, der Gefängnisaufseher ließ sich ein Licht geben und stürzte in die Zelle, wo er sich zitternd vor Paulus und Silas niederwarf. Dann führte er die beiden hinaus und fragte sie, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und wir lesen später, dass er sich bekehrt mit all seinen Familienangehörigen. Aus einem Grund, weil Paulus nicht gegangen ist, als er gehen konnte. Und das ist das Dritte, was du tun solltest in deinem Gefängnis, in deiner Krise. Suche nach Bestimmung. Okay, suche nach Bestimmung. Stell dir die Frage, hey Gott, wie kannst du mich in dieser Krise meines Lebens gebrauchen? Wie kann ich Menschen dienen, denen es genauso geht wie mir? Hey, wir glauben an die Kraft des Gebets. Wir glauben an Heilung. Wir glauben an übernatürlich veränderte Umstände. Aber wir vertrauen Jesus genug, um uns zu trauen, die Frage zu stellen, Herr, wie willst du mich hierin gebrauchen? Wie kann ich hierin leuchten für andere? Wisst ihr, gerade in dieser Krise und in dieser Pandemie ist es die Stunde der Kirche. Ihr Lieben, die Kirche sollte sich jetzt nicht zurückziehen. Und wir entfliehen irgendwie dieser Pandemie und scheinen irgendwie nur bei uns zu Hause vor uns hin. Sondern das ist genau diese Stunde. Wisst ihr, diese Pandemie erschüttert die Herzen der Menschen. Die Herzen sind offen. Die Menschen sind hungrig, sie sind fragend, sie sind suchend. Und es ist an uns zu erkennen, was für eine Zeit wir leben. Jesus hat unsere Ketten gelöst. Er hat uns Hoffnung gegeben in dieser Zeit. Nicht damit wir für uns Hoffnung haben in dieser Zeit, sondern damit wir wie Paulus erkennen, hey, Gott hat mich hier platziert und ich renne nicht weg und drehe mich um mich selbst, sondern ich fange an zu leuchten für die Menschen um mich herum. Die Menschen morgen, hey, auf deiner Arbeit und wo auch immer du hingehst, in deiner Uni und in deiner Schule, sie brauchen Licht. Sie brauchen Hoffnung. Und Jesus ist die einzige Hoffnung für diese verlorene Welt. Und wir sind gerufen als Kirche. Gott hat keinen Plan B. Es wird kein anderer kommen. Sondern wie Paulus müssen wir in diesem Gefängnis voller Hoffnung sein. Voller Freude. Hey, wir sind noch hier, aber wir sind guten Mutes. So, ne? Und sie werden zu dir kommen und dich fragen, hey, wie kann es sein, dass du so leuchtest? Wo nimmst du die Kraft her? Wo nimmst du diese Stärke her? Und du wirst von Jesus erzählen. Und die Menschen werden wie dieser Wärter zu dir kommen und sagen, hey, was kann ich tun, um errettet zu werden? Was kann ich tun? Ich brauche das, was du hast. Was kann ich tun, um das zu erleben in meinem Herzen? Und das ist, wozu Jesus uns ruft als Kirche. So, ne? Nicht mehr, er lässt uns nicht auf einer rosanen Wolke über diese Probleme der Welt hinwegschweben. Und es ist nicht immer alles, dass der Himmel voll Geigen hängt. Sondern Gott platziert uns in dieser Welt, um dieser verlorenen Welt zu leuchten. Gott bringt uns in Krisen, um in Krisen zu leuchten. Wir müssen nur leuchten. Okay, wir müssen nur erkennen, Gott, du hast mich für diese Zeit gemacht. So, wir leuchten, wir spiegeln diese Hoffnung in unserem Herzen wieder, dieser verlorenen Welt. Und dazu hat Jesus uns berufen. Von daher suche nach Bestimmung in deiner Krise. Sei mutig genug, dir einfach mal die Frage zu stellen, Gott, nicht nur zu beten, Herr, wie komme ich hier am besten raus, sondern wie willst du mich hierin gebrauchen? Wie habe ich meinen Platz hierin? Ich will die Predigt gleich beenden, aber mir ist eine Sache aufgefallen, die mir noch nie vorher in dieser Geschichte aufgefallen ist. Ich habe schon viel über diese Geschichte gepredigt, aber in der Vorbereitung habe ich etwas bemerkt, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Also, die beten an, die Erde bebt, alles geht auf, die Dingsen fallen ab. So, ne? Der Wärter kommt und kniet sich hin und sagt, hey, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und ich habe mir so die Frage gestellt, hey, was ist eigentlich mit den anderen Gefangenen? Ich meine, die haben das ganze Gefängnis hat das alles mitbekommen. Okay, die haben alle gehört, wie Paulus und Silas angebetet haben. Die haben alle gemerkt, wie die Erde gebebt hat. Die haben alle gemerkt, wie die Türen aufgehen. Was ist mit den anderen Gefangenen? Wir wissen es nicht wirklich, aber es ist stark anzunehmen aus dieser Geschichte, dass nur einer kam und gesagt hat, was muss ich tun, um gerettet zu werden. Weißt du, ich habe so darüber nachgedacht, es ist ganz leicht, christliche Dinge mitzubekommen, aber nie wirklich selbst zu erleben. Es ist irgendwie leicht mitzubekommen, wie hier vorne jemand steht und Hoffnung hat. Es ist irgendwie leicht, so Emotionen aus diesem Gottesdienst heraus irgendwie zu tragen und davon begeistert zu sein. Es ist leicht, irgendwie zu hören, dass Jesus all diese Dinge für uns getan hat. Aber das ist das eine, einfach nur es mitzubekommen. Es ist etwas ganz anderes, es selber zu erleben und wirklich Teil dieser Geschichte zu werden. Weißt du, Jesus hat deine Ketten gesprengt. Er hat am Kreuz dafür gesorgt, dass deine Zellentür auf ist. Aber du musst dich entscheiden, rauszulaufen. Du musst dich aufmachen und loslaufen in ein neues Leben, das Jesus dir schenken will. Ein Leben voller Hoffnung, voller Friede, in Gemeinschaft mit ihm. Doch das musst du tun. Es reicht nicht, das zu sehen. Es reicht nicht, das alles mitzubekommen. Sondern es geht dich persönlich an. Du selbst musst Ja sagen zu Jesus. Du selbst musst dich dafür entscheiden. Und es ist wie gesagt, vielleicht wollen wir alle gemeinsam in eine Haltung des Gebets gehen. Und ich will dir helfen, wenn du heute auch hier bist und sagst, hey, ich möchte meine Beziehung mit Jesus heute Morgen neu intensivieren. Ich möchte neu Ja zu Jesus sagen. Ich möchte das persönlich erleben, dass Jesus mein Retter wird. Dann würde ich dir gerne jetzt da die Möglichkeit für geben. Vielleicht wollen wir alle die Augen zumachen. Und wenn du heute hier bist und mir zuhörst, sei es im Livestream oder hier im Saal, und du sagst, hey Jesus, ja, ich möchte mit dir leben. Ich will mit dir verbunden sein. Dann bist du da wirklich nur ein Gebet von weit entfernt. Jesus klopft an deinem Herzen. Und das, was du gerade merkst, ist der Heilige Geist. Und er möchte in dein Leben hineinkommen. Alles, was du tun musst, ist dazu Ja zu sagen. Das Geschenk annehmen, dass er in dein Leben hineinkommt. Und wenn du das willst, dann lass ich dich einfach ein, mit mir jetzt ein Gebet zu sprechen. Ich würde einfach beten und du kannst meine Worte zu deinen Worten machen, zu dem Gebet deines Herzens. Gebete jetzt einfach mit mir und sag, Herr Jesus Christus, komm bitte in mein Herz. Danke, dass du am Kreuz meine Ketten gesprengt hast. Danke, dass du meine Zellentür aufgemacht hast. Und heute entscheide ich mich, rauszukommen aus meinem alten Leben. Sag ihm diese Worte, sag, werde du der Herr meines Lebens. Ich empfange neues Leben mit dir und möchte dieses Leben mit dir leben. Im Namen Jesu. Vater, ich bete für jeden Einzelnen, der mich gerade hört und der in seiner Zelle ist und wirklich geplagt ist von vielen, vielen Fragen. Ich bete, dass dieser Gottesdienst eine Ermutigung ist und dein Wort nun kommt, Heiliger Geist. Und ich bete so an, dass die Sorgen kleiner werden und du neu klar gesehen wirst, wie du dastehst und groß bist und vertrauensvoll bist, vertrauenswürdig bist, Herr. Danke, dass du uns niemals hast sitzen lassen und es nicht in Zukunft tun wirst, Herr Jesus, sondern dass du bei uns bist und mit uns bist und wir uns nicht fürchten brauchen. Und ich bete so, dass diese Hoffnung nun Herzen erfüllt, dass Menschen wirklich aufgerichtet diesen Gottesdienstsaal wieder verlassen. Herr, in der Hoffnung, dass du kannst und in der Hoffnung, dass du wirst. Im Namen Jesu. Amen.